Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Desiree Wolf begrüßen euch herzlich in der Sendung. Wir schauen natürlich gleich nach Irland. Dubai Duty Free Irish Open, hosted by the Rory Foundation. Viel sperriger kann man einen Titel nicht machen. Aber da schauen wir drauf auf den Sieg von John Rahm, der überschattet wurde durch einen Regelvorfall, der zugunsten von John Rahm entschieden wurde, aber auch zu Recht zugunsten von John Rahm. Ein Thema bei uns gleich. Wir gucken auf die Greenbrier Classic und auf den Sieg von Xander Schaufele, auf den ersten großen Sieg für ihn dort auf der PGA Tour. Wir haben eine 14-Jährige auf der Ladies European Tour, die reüssiert hat. Wir gucken unter anderem auf Sandra Gahl, die auf der Ladies PGA Tour gut platziert war, sich dann aber doch leider wieder rausschoss. Und wir gucken mal ganz zu Beginn auf das persönliche Handicap von Desiree Wolf. Desiree, mein Handicap ist das Golfspiel. 54er Handicap. Ich kann da eigentlich so auf dem Platz nicht sonderlich viel mitreden. Ich habe aber auch keine Zeit, um mein Handicap zu verbessern, muss ich natürlich zu meiner Ehrenrettung sagen. Du hattest Zeit, am Wochenende dein Handicap zu verbessern und hast es getan.
Ja, ich habe endlich die magische Marke von 18 erreicht und bin da auch ganz glücklich mit, wobei, ja, mein Handicap, keine Ahnung, Felix Neureuther, der hat es ja so schön mal bei einem Pro-Am beantwortet mit: mein Handicap ist mein Rücken. Mein Handicap war das Putten tatsächlich. Ich habe so schlecht geputtet, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich da noch irgendwie auf den zweiten Turnierplatz gekommen bin damit und auf so viel Nettopunkte, dass ich mich runterspielen konnte. Insofern ist noch Luft nach oben. Wir bleiben dran
und wir bleiben vor allen Dingen dran an der European Tour, an der PGA Tour, an der Ladies European Tour und an der LPGA Tour und auch an den Senioren. Gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
European Tour, unsere erste Station hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Desiree Wolf und Malte Asmus begrüßen euch nochmal in der Sendung und wir schauen natürlich auf die Irish Open und auf den Sieg von John Rahm. Der hat sich mit minus 24 an die Spitze des Leaderboards gesetzt, hat das erste große Turnier auf europäischem Boden in seiner Karriere gewonnen mit 6 Schlägen vor Richie Ramsey und Matthew Southgate. Die lagen bei minus 18 am Ende. Den vierten Platz teilen sich David Drysdale, Ryan Fox, Justin Rose und auch Daniel Im, der nach der dritten Runde noch sehr aussichtsreich in Führung gelegen hat oder mit in Führung gelegen hat, aussichtsreich platziert gewesen ist, so wollte ich sagen, und sich dann ein bisschen rausgeschossen hat. Und wenn wir ein bisschen weiter scrollen im Leaderboard, dann müssen wir schon recht weit scrollen, dann kommen wir auch zu den Deutschen, geteilte 66. Alex Knappe und Marcel Siem. Problem bei den beiden allerdings, sie haben es nicht in den Cut geschafft, genauso wie die anderen Deutschen. Desiree, aber bevor wir auf die Deutschen eingehen und da den Stab drüber brechen, erstmal John Rahm. 65, 67, 67, 65, seine Rundenergebnisse, 264 Schläge insgesamt. Ein sehr imposanter und beeindruckender Auftritt des Spaniers, der ja erst seit einem Jahr Profi ist, aber auch ein Auftritt, der von einigen Kontroversen begleitet wurde, denn es gab am 6. Loch gestern auf der Schlussrunde einen Vorfall, der ihm ja vielleicht fast zum Verhängnis geworden wäre.
Ja, es ist ganz schwierig einzuschätzen. Die Situation war die, dass er seinen Ball markieren musste. Es war keinen Meter vom Loch entfernt. Und als er seinen Ball markiert hat, den Marker so ein bisschen seitlich gemacht, weil er in der Linie von Daniel Im war oder gewesen wäre, wenn er ihn ganz irgendwie hinten markiert hätte, keine Ahnung. Und dann hat er so ein bisschen seitlich markiert, dann musste er trotzdem noch versetzen. Und hat dann beim Zurückversetzen auch zurückversetzt, hat dann aber den Ball quasi vorne hingelegt und nicht mehr seitlich. Und da streiten sich jetzt natürlich schon die Beobachter und ich finde es sehr schwer, dann aus so Fernsehbildern zu entziffern, wie viele Millimeter oder eben noch mehr als Millimeter er tatsächlich dann näher zum Loch lag. Ich würde sagen, gefühlt war es tatsächlich nicht viel. Fakt war, die haben das Loch zu Ende gespielt und danach ist ein Rules Official zu ihm und hat eben gesagt, du, pass mal auf, also das war hier mit der Markierung, du hast da falsch markiert. Und dann, es zieht sozusagen, John Rahms Aussage war eben, war keinesfalls Absicht. Ich war mir sicher, dass ich praktisch an derselben Stelle rausgekommen bin wie ursprünglich markiert. Mhm. Und daraufhin hat der Rules Official gesagt, gut, okay, kein Strafschlag. Und John Rahm ist dann auch äußerst erleichtert aus diesem Gespräch raus, was so von der Außenwirkung her taktisch vielleicht jetzt auch nicht ganz so klug war. Aber er ist wirklich strahlend, war ja eh schon, hatte ja wirklich Oberwasser zu dem Zeitpunkt und 5 Schläge Führung, ist strahlend von dem Rules Officer dann weg und zurück zu seinem Flight und seinem Caddy und hat es dem auch dann irgendwie erzählt. Gute Laune ist ja niemandem grundsätzlich vorzuwerfen. Der Ansatzpunkt ist jetzt halt, als wir dieses vergleichbare Debakel bei Lexi Thompson hatten mit der Ballmarkierung und dann angeblich, oder nicht angeblich, und dass er dann den Ball irgendwie ein paar Millimeter weiter vorne wieder hingesetzt hat als ursprünglich. Und Lexi Thompson diese Nachricht dann bekommen hat, war sie danach, auch wenn diese Nachricht zeitverzögert kam, ja völlig wirklich hinüber und mit den Nerven runter. Und die Frage stellt sich halt, A, wären die 2 Strafschläge für die falsche Positionierung des Balles hier nicht doch angebracht gewesen? Und B, was hätte das für eine Auswirkung auf den Turnierverlauf gehabt, wenn John Rahm, der ja bekannt dafür ist, dass er gerne mal Schläger wirft und sich nicht so ganz unter Kontrolle hat, wenn der danach quasi mental eingebrochen wäre? Mhm. 3 Schläge Führung gehabt hätte, diese 2 Strafschläge eben, also diese Strafschläge ihn auf 3 Führungen wieder runtergebracht hätten und Daniel Im praktisch nochmal Morgenluft gewittert hätte. Also da, das ist so ein bisschen ein komplexes Problem, ist ganz schwierig, sich da festzulegen, muss ich gestehen.
Allerdings gibt es eine Regel, die im April eingeführt wurde, wonach die Golfer für Fehlverhalten nicht bestraft werden, wenn sie sich nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, an die Golfregeln zu halten und ihr Bestmögliches dafür getan haben. Also unter dem Punkt kann man das vielleicht dann mit Lexi Thompson auch nicht unbedingt vergleichen. Das war ja doch ein bisschen vorher und von daher aufgrund solcher Geschichten wurde ja diese Regel dann auch eingeführt. Da muss man natürlich dann auch an die Ehrlichkeit des Spielers appellieren, solche Fehler oder Regelverstöße, wenn sie denn wissentlich begangen worden sind, dann am Ende auch zuzugeben.
Ja, in jedem Fall. Das ist ja eh ein großes Thema im Golfsport, dass du den ganzen Sport, die komplette Etikette ja darauf aufbaust, dass die Spieler ehrlich sind, ehrlich zu sich selbst und auch zu den anderen. Und wir haben ja auch genügend Fälle immer wieder und auch ausführlich schon drüber berichtet, wo Spieler hinterher zum Schiedsrichter gehen und sagen, hey, ich kriege hier nur einen Strafschlag, weil ich habe aus Versehen meinen Ball bewegt oder ich kann nicht schlafen, weil ich glaube, dass ich das und das Regel nicht konform gemacht habe.
Ernie Els zum Beispiel.
Bitte?
Ernie Els zum Beispiel
ja,
in Wentworth.
Genau. Und insofern ist es da wirklich so, ich glaube das John Rahm auch. Es ist auch, ich habe mir eine lange Diskussion auf Golf Channel dann angehört mit 2 Experten, die eben beide gesagt haben, ganz klar Strafschlag und das hätte das Turnier möglicherweise massiv verändert im Ausgang. Da bin ich auch nicht ganz dabei, muss ich sagen. Es ist halt nur, ja, also diese Golfregeln sind halt immer noch, also wenn du nach bestem Wissen und Gewissen handelst, solltest du nicht bestraft werden. Die haben auch beide, obwohl sie gesagt haben, ganz klar Strafschlag, haben die gesagt, natürlich hat er das nicht absichtlich gemacht. Und damit, ja, wird die Argumentation dann halt schon wieder wahnsinnig schwierig, wenn ihm das unterläuft. Du kannst natürlich sagen, er hat es nicht absichtlich gemacht, aber der Rules Official war dabei und hat es gesehen. Und die beiden haben sich also darauf festgelegt, dass es nicht nur wenige Millimeter waren. Und dann kann natürlich der Rules Official sagen, war keine Absicht, sehe ich ein, aber du hast deinen Ball einen Zentimeter weiter vorne hingelegt, also gibt's 2 Strafschläge. Das gibt's trotzdem, die Möglichkeit. Mhm. Und das ist jetzt hier nicht passiert, weil sich der Rules Official auf die Aussage von John Rahm verlassen hat. Ich persönlich sehe den Unterschied auch nicht so groß, aber da müsstest du halt dieses Fernsehbild erstmal super vergrößern und was weiß ich was da irgendwie. Also ich konnte es nicht erkennen, wie viel Vorteil er sich da verschafft hat. Und es war ein Putt, der unter 1 Meter war und also der ist es nicht deswegen reingegangen. Insofern ist es, ich finde es generell halt schade, dass sowas passiert, immer in Schlussrunden, immer. Und wirft dann halt auch so ein negatives Licht auf eine Leistung von einem Spieler. Und damit sollten wir mal zu der eigentlichen Bewertung kommen, dass John Rahm nämlich so unfassbar geiles Golf gespielt hat. Mir tut der Ausdruck leid, aber ich finde keinen besseren. Der hat wirklich diesen Platz über sehr, sehr viele dieser 18 Löcher so toll bewältigt und so fantastisch gespielt, dass diese Leistung eigentlich im Vordergrund stehen sollte und nicht schon wieder diese Regeldiskussion.
Nee, und die steht natürlich auch im Vordergrund und da werden wir auch jetzt drauf eingehen und hören einfach mal, was John Rahm selber zu seiner Runde gesagt hat.
Obviously, it's a very different tournament here for me. I've been saying I hadn't played my best golf, and today for 15 holes, I played best golf I can ever play on a least golf course with the weather that we had. Obviously, the bonus of holding out on number four was great, but man, this is a nice feeling.
Ja, ein wirklich nices Feeling. Das kann man wirklich nachvollziehen nach so einem Sieg und so einem vor allen Dingen deutlichen Vorsprung. Er hat die vier schon angesprochen. Ein Igel war es auf dem Par 5. Da hat er drei Schläge nur gebraucht. Und das war so der Startschuss für seine letzte Runde, die am Ende mit einer 65 notiert wurde. Und wir hören mal ein, was er zu dieser vier nochmal genauer gesagt hat.
Oh, there were 15 holes left, 14 holes left, sorry. So I did not think that, but I'm like, well, I have myself a little gap right now. Let's increase it, and that it did give me a lot of confidence. From that moment on, I knew there was a couple of good holes I could take advantage of, and I played really good golf from then up until 13T. Really, I mean, I don't feel like I missed a shot. It was really quite special.
Ja, dann kam nach der vier zwei Löcher weiter dieses von uns schon besprochene sechste Loch, und dann ging die Birdie-Serie los. Die Serie.
Genau, dann spielt er Birdie 7, Birdie 8, Birdie 9, Birdie 10. Also der hat diesen Platz wirklich auseinandergenommen und hat es halt auch geschafft, wirklich, er war ein einziges Mal wirklich blöd platziert oder nicht ganz ideal platziert und hat dann auch den Folgeschlag nicht so toll aufs Grün gebracht. Und da hat er was so ein bisschen der Plan wohl auch war, gezeigt, dass er seine Emotionen so ein bisschen besser unter Kontrolle hat, weil er ja, ich habe es schon erwähnt vorhin, ja dazu neigt, was ich auch kritisiere, dass er gerne mal irgendwie so derart emotional wird, dass er dann Schläger schmeißt, wenn es mal nicht so läuft. Und insofern hat er sich da ein bisschen besser im Griff gehabt, finde ich jetzt an diesem Wochenende. Und das muss er auch weiter noch kultivieren, weil das ist einfach ein ganz, ganz schlechtes Vorbild, was er da liefert, wenn er da so ausflippt. Und er hat aber auch in diesen Situationen dann nicht die Nerven verloren und hat dann wirklich diese Schlussrunde meisterhaft zu Ende gespielt. Er hat ja an der 14 dann nochmal flockigen Igel gespielt, einfach so, weil er es kann. Das hat er auch schon in der zweiten Runde gemacht an der 14. Also die 14 war das Loch, mit dem man mit am wenigsten Probleme hatte. Da hat er wirklich Birdie-Igel gespielt. Das ist natürlich schon auch eine Statistik, die ihresgleichen sucht.
Die kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Zwei Bogies auf der Back 9 dann auch gespielt. Fielen aber am Ende dann angesichts der vielen Birdies und Eagles natürlich nicht mehr ins Gewicht. Und so stand dann der Sieg am Ende fest, auch weil die Konkurrenz geschwächelt hat. Daniel Im zum Beispiel, der hatte 64 am Donnerstag, 67 am Freitag, 68 am Samstag. Am Sonntag fiel er dann als einziger aus diesem Quartett an der Spitze des Leaderboards, beziehungsweise aus allen, die dann eben sich auch den vierten Platz da teilen, deutlich aus dem Rahmen.
Genau, er hatte einfach schon wirklich schlecht angefangen mit zwei Bogies auf 2 und 3. Dann, wenn wir jetzt mal diese 6 nehmen mit diesem Putt Markier-Debakel oder eben Nicht-Debakel, hat er ja tatsächlich nochmal aufgedreht. Er hat dann an der 8 und an der 12 und an der 13 noch Birdie gespielt. Das hat ihm aber auch nichts gebracht. Und er hat dann gegen Schluss hin dann relativ viele Pars noch retten können und an der 18 dann noch ein Bogey hinterhergeschoben, was ihn dann nochmal nach unten verfrachtet hat. Also ich finde es müßig, jetzt darüber zu spekulieren, wie diese Runde verlaufen wäre, wenn John Rahm zwei Schläge weniger weit vorne weggeprescht wäre, weil John Rahm hat gespielt, wie er gespielt hat, die waren im selben Flight und der hat den sukzessive echt zermürbt sozusagen. Und also das war schon eine Demonstration, und wenn du dir das anschaust, ich meine, er hat mit minus 24 den niedrigsten Score ever bei den Irish Open gesetzt. Er hat den niedrigsten Gewinnerscore dieses Jahres gesetzt, soweit ich das jetzt überblicke. Und mit 6 Schlägen Vorsprung, obwohl er am Schluss noch 2 Bogies gespielt hat, auf die Zweitplatzierten, das ist halt schon ein Statement. Also insofern, da ist Daniel Im offensichtlich nicht mitgekommen mit dieser Dampfwalze, die da über den Golfplatz pflügte.
Und natürlich ein Statement, einmal so ein Turnier so zu gewinnen, aber auch ein Statement in Richtung British Open, was er abgegeben hat. Denn da steht's ja auch dann in 2 Wochen an. Da geht's im Royal Birkdale dann um das 3. Major der Saison. Und auch dazu hat sich Rahm geäußert zu seiner Vorbereitung zur British Open.
I know what I'm capable of. If you're talking about the Open, well, I mean, I can imagine there'll be some expectations, but you know, that's why I'm taking a week off. Regroup and go to the Open like nothing happened, but knowing in my mind that I could perform at my best in a links golf course.
Ja, Linksgolf scheint ihm wirklich zu liegen. Hat er ja in seiner Karriere jetzt auch nicht so oft gespielt, war ja sehr lange in den USA auch aktiv, im College und dann eben auch als Amateur. Jetzt auf europäischem Boden scheint ihm zu liegen. Jetzt muss man nicht gleich sagen, da ist er mit der Top-Favorit, aber auf jeden Fall hat er bewiesen, was er auch bei dem Wetter, was da bei der Irish Open jetzt stattgefunden hat, strömender Regen jetzt am Sonntag vor allen Dingen, da kann er gutes Golf trotzdem spielen.
Ja, in jedem Fall. Ich würde ihn tatsächlich jetzt für die British Open als heißen Kandidaten auch sehen, weil bei ihm jetzt also ich denke, dass er sich da von diesem Regeldings da überhaupt nicht beeindrucken lässt. Und dass er eher eben sieht, mein Gott, was habe ich da für tolles Golf gespielt. Ich meine, gut, das ist jetzt die Frage der Wahrscheinlichkeit. Da wären wir jetzt bei der Statistik, wie wahrscheinlich ist es, dass du nach so einer fantastischen Turnierrunde dann gleich wieder ein tolles Turnier hinterher spielst. Aber das kann durchaus sein. Und er hat gezeigt, dass er mit den Bedingungen umgehen kann. Linksgolf ist wirklich eine ganz andere Geschichte als ganz, ganz vieles, was da in den USA gespielt wird. Auch wenn es da vereinzelt auch Linkscourses gibt. Und ich glaube, dass der Boost an Selbstvertrauen, den er sich da jetzt geholt hat, wirklich sehr, sehr groß sein wird. Und ich halte es auch für eine gute Idee, dass er nächste Woche jetzt pausiert oder diese Woche jetzt pausiert und dann frisch zu den Open reist und die Reise ist ja nicht weit. Ja. Und also ich erwarte mir tatsächlich auch einiges von John Rahm. Bin gespannt, ob er diese Erwartungen erfüllen kann.
Einiges haben wir auch von den Deutschen erwartet, wie wir eingangs schon erwähnt haben, ist da letztlich nicht viel nachgekommen. Sprechen wir gleich nochmal drüber und wir gucken auch gleich auf den Mann, von dem man natürlich auch als Gastgeber eine ganze Menge vor seinem Heimpublikum erwartet hat, von Rory McIlroy. Und auch für den lief es alles nicht so gut und wir schauen gleich auf seine Runde und auf die Runde der Deutschen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Irish Open noch Thema hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Wir haben eben auf die Spitze geguckt, wir haben John Rahm thematisiert, können vielleicht da noch kurz nachtragen, dass natürlich dann auch Plätze für The Open vergeben wurde und die gingen an den zweitplatzierten Richie Ramsey und an die geteilten vierten David Drysdale und Ryan Fox. Die dürfen also auch bei der Open Championship dann in 2 Wochen im Royal Birkdale abschlagen. Lass uns auf die Deutschen gucken. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, deutlich unter Überpaar in dem Fall gespielt, zumindest wenn man von den Ideen ausgeht, die man eigentlich vorher hatte, wo sie vielleicht landen könnten, denn keiner der Deutschen hat es am Ende in den Cut geschafft. Das war eine ganz, ganz knappe Geschichte. Alexander Knappe und auch Marcel Siem, die lagen am Ende bei -3, also zumindest insgesamt für das Turnier unter Paar. Die Serie, es reichte aber trotzdem nicht, weil der Cut sich in allerletzter Sekunde dann doch noch ein bisschen hochgesetzt hat.
Ja, es sah lange so aus, als ob der Cut eben bei -3 wäre und Knappe und Siem sich da gerade noch irgendwie reingewurschtelt hätten. Und wie es dann aber immer so ist, es geht ja dann mit den besten 65 weiter und dann hat halt sich der eine oder die zwei Spieler haben sich dann noch auf -4 verbessert. Und dann war der 65. auf einmal dann eben bei -4 und dann hat sich das dann dahin geschüttelt, dass dann auf einmal eine ganze Menge von Spielern, weil das ist ja, heißt ja immer der 65. und die Nächstplatzierten, und das wären ja 75 oder keine Ahnung oder 78 Spieler dann gewesen und da sind dann auf einmal eine ganze Menge an Spielern, unter anderem auch Tongchai Jaidi und Richard Stern und Pablo Larrazábal sind dann rausgefallen, weil sich der Cut dann eben nochmal wirklich aus deren Sicht verschlechtert hat, also sprich nochmal auf -4 angestiegen ist. Ist natürlich schade, weil wir haben jetzt wirklich keinen einzigen deutschen Spieler am Wochenende gehabt. Knappe und Siem mit der -3, das war jetzt nicht schlecht, aber waren sie natürlich auch wirklich ziemlich weit hinten. Maximilian Kiefer kam auch nicht so richtig in Gang, hatte eine -2 nach 2 Tagen. da ist er, also ich meine, da, das ist so, da waren durchaus prominente Leute, die genauso in Anführungszeichen nicht gut gespielt haben, da, also mit Maximilian Kiefer gleich platziert sind zum Beispiel Paul Lawry, Rafa Cabrera Bello, Renato Paratore, der italienische Jungstar, Thomas Björn, der Ryder Cup Kapitän, Victor Dubuisson, die haben auch alle, und Graeme McDowell übrigens, der Nordire, der ja eigentlich wirklich fürs Wochenende eigentlich schon gebucht gewesen wäre, auch einfach vom Heimvorteil her. Und insofern, ja, soll es vielleicht auch nicht weiter verwundern. Auch Florian Fritsch hat es nicht geschafft mit einer -1. Bernd Ritthammer mit even par. Also das war einfach nicht ausreichend.
Rory McIlroy, hast du schon angesprochen. +1 am Ende sein Score. 72er Runde, 73er Runde an den ersten beiden Tagen. Das reichte dann nicht fürs Wochenende. Rory McIlroy, jetzt könnte man böse sagen, seit er verheiratet ist, läuft's nicht mehr.
Du wirst lachen, aber genau das habe ich auch gedacht. das ist etwas zu einfach. Zum einen ist so eine Hochzeit natürlich Ablenkung. Die hat ihn jetzt schon einen Tick, auch wenn man sich natürlich vieles organisieren lassen kann, aber die hat ihn schon einen Tick aus seinem Turnieralltag rausgebracht. Und zum anderen sehe ich immer noch mehr seine Verletzungsunterbrechungen als wirklich großes Hindernis. Und ich erinnere mich auch, oder meine gesagt zu haben letzte Woche in der Sportshow, dass bei Rory McIlroy nicht klar ist, was da kommen wird, ob er wirklich jetzt auf den Punkt vorbereitet ist, ob er wirklich, also ich gehe mal von aus, dass er körperlich jetzt keine Beeinträchtigungen mehr hat, aber die Beeinträchtigungen gab es eben und das ist schon immer dann einfach eine Sache, spielst du eine Saison einfach ganz normal durch, wie du sie geplant hast, oder hast du dauernd irgendwas, was deine Saisonvorbereitung unterbricht oder auch deinen Saisonablauf? Dann die Hochzeit, dann ist er ja auch noch Turnierhost gewesen und hat sehr, sehr viele mediale Verpflichtungen natürlich gehabt, auch in den ersten Turniertagen schon, hat aber auch sehr ehrlich, was ich grundsätzlich an ihm schätze, dann gesagt, sorry, aber das darf doch keine Ausrede sein. Ich muss doch trotz Interviews und Turnierhost muss ich doch in der Lage sein, auf diesem Platz zweimal locker in den 60ern zu spielen und nicht mit einer 72 und 73 vom Platz runterzukommen. Also er hat das, was ich gut finde, nicht als Ausrede gelten lassen für sich. Und ja, wird jetzt spannend, wann er dann da die Kurve wieder mal kriegt. Und dann, also das ist einfach für ihn auch ein blödes Gefühl gewesen, dann im Flight mitzuspielen und da immer derjenige zu sein mit einem Plusergebnis dann zum Teil auf dem Täfelchen. Und bin gespannt, wann er da sich wieder einkriegt sozusagen und hoffe, dass es nicht mit seinem verheirateten Status zusammenhängt, weil dann würde er nie wieder was reißen. Das wollen wir alle nicht.
Er war ja Titelverteidiger. Im K-Club war das Turnier im letzten Jahr ausgetragen worden. Dort hatte er noch gewonnen. Aber ich denke trotz allem, bei The Open in 2 Wochen muss man auch Rory McIlroy irgendwo auf der Rechnung haben, weil der kann das Golfspielen ja auch nicht verlernt haben.
Nee, mit Sicherheit nicht. Das meinte ich ja mit, das kann von heute auf morgen dann passieren, dass der einfach wieder mal wieder in so einen Flow kommt, wo es funktioniert. Ich finde diese Unterbrechungen, finde ich, also ob die jetzt verletzungsbedingt sind oder hochzeitsbedingt oder ablenkungsbedingt oder wie auch immer, da gehört übrigens auch dieser Spring Break Ausflug von den 4 US-Boys dazu. Das ist mal sehr, sehr gut für den Kopf natürlich und bringt dich total weg, hat sicher seine Vorteile, aber auch das hat damals einige Spieler aus ihrem Flow so ein bisschen rausgerissen. Und insofern ist es bei Rory war jetzt einfach zu viel hin und her und die Saison läuft einfach nicht so glatt durch, wie sie sonst laufen sollte und das stellt sich dann, finde ich, immer wieder raus. Kann aber trotzdem sein, dass der natürlich in 2 Wochen bei den Open dann auftritt und uns alle dann mal wieder belehrt, dass er ganz fantastisch Golf spielen kann, was er definitiv kann.
Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, weil wenn er gut spielt, dann wird's auch ein tolles Turnier bei The Open dann in 14 Tagen. Andres Romero, den wir ja in München bei der BMW International Open bewundern durften, wie er seinen 2. Turniersieg auf der European Tour nach 10 Jahren Pause feiern konnte, der ja als im Grunde Statusloser ohne Karte für die European Tour, ohne Karte für die PGA Tour in dieses Turnier gegangen war auf Einladung des Sponsors, der war jetzt auch durch dieses Turnier wieder in Besitz einer Tourkarte für die European Tour. Der war jetzt auch bei der Irish Open mit dabei, holte sich am Ende einen 42. Platz, ist im Geld. Das sind alles Sachen, die dürften ihn unheimlich freuen.
Denke ich auf jeden Fall. Also ich meine, der geteilte 42. Platz ist jetzt nicht das Mega-Ergebnis. wobei auch da hatte prominente Gesellschaft mit Jimenez und Poulter und Harrington. Aber er hat konstant gespielt, 68, 71, 70, 70. Das ist, glaube ich, erstmal ein Erfolg. Und auch er ist jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, kein Spezialist für Linkskurses. Ja. Und insofern der ist er damit auf jeden Fall schon mal deutlich besser zurechtgekommen als viele der Namen, die ich jetzt leider im Kontext des Missed Cut verlesen habe. Mhm. Also das ist für ihn sicher einfach diese Tourkarte zu haben, ist halt, ja, das ist nicht nur die halbe, sondern eigentlich die ganze Miete bei den Golfern, weil wenn du um die noch dauernd kämpfen musst, wird's wirklich schwierig.
Genau, das wäre dann wirklich schwierig und um die Tourkarte kämpft auch ein Deutscher auf der PGA Tour, der muss auch Ergebnisse zeigen, damit es dann mit der Spielberechtigung auf Dauer noch weiter Bestand haben kann. Das ist Alex Chaker, der war bei der Greenbrier Classic jetzt am Start, hat seine beste Saisonleistung dort gezeigt und wo er am Ende gelandet ist. Das besprechen wir jetzt hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und werden natürlich auch den siegerwürdigen Sander Schaufele, ein Mann, der zum ersten Mal auf der PGA Tour zugeschlagen hat. Alles das gleich bei uns hier in der Sendung.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
The Greenbrier Classic in White Sulphur Springs. Jetzt die nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das Turnier, was im letzten Jahr ja den Unwettern zum Opfer fiel, diese Überschwemmungskatastrophe dort in der Gegend, die hatte eine Austragung des Turniers unmöglich gemacht. Die Leute hatten auch an ganz andere Dinge zu denken angesichts dieser Katastrophe als an Golf, aber der Golfplatz, der stand auch komplett unter Wasser, wurde dann im letzten Jahr wieder hergerichtet, um den Golfern an diesem Wochenende bei der Greenbrier Classic optimale Bedingungen zu bieten. Und diese Bedingungen, die dort geboten wurden, die hat Sander Schaufele am besten nutzen können. Mit minus 14 hat er sich den Sieg gesichert. Ein Schlag vor Robert Strapp und 2 Schläge vor Jamie Lovemark und Sebastian Munoz, dem Kolumbianer, ist er ins Ziel gekommen, hat sich den Turniersieg gesichert und eine gute Platzierung. Die sprang am Ende für Alex Chaker heraus. Der wurde geteilter 9. hat sich durch eine 64er-Runde am Schlusstag noch um 23 Plätze nach oben geschoben auf dem Leaderboard. Großartige Leistung, kommen wir gleich zu, Desiree. Aber zuerst würdigen wir natürlich Sander Schaufele, Premierensieg mit 23.
Ja. Wieder einer der Rookies, der gewinnt in der Saison. Das ist natürlich, das ist schon beeindruckend in den letzten Jahren, wie viele da ganz frisch auf die PGA Tour kommen und dann gleich mal einen ersten Sieg landen. Und das sind ja nun keine Turniere, wo keiner rumläuft, der irgendwie Golf spielen kann. Insofern ist das wirklich hoch einzuschätzen. Bei Sander Schaufele, wie wir ihn nennen, haben wir natürlich wahrscheinlich recht mit der Aussprache. Aber das Lustige ist, also er ist tatsächlich, sein Vater ist Deutscher, Stefan Schaufele. Und wahrscheinlich auch, wie Kollege Andreas Thies vermutet hat, aus Franken dem Namen nach. Der hat wahrscheinlich eher an Schäufele gedacht, vom Essen her. Und das Interessante ist aber, wie die amerikanischen Kollegen den Namen aussprechen, da ist er nämlich Sander Schaufele. Also das ist schon eine sehr, sehr große Verballhornung, aber dass die natürlich nicht Schaufele sagen können, ist auch klar. Und der Sander ist natürlich auch Amerikaner und eine relativ interessante Familiengeschichte übrigens, weil sein Vater war so semi-professioneller Kicker und hat viel Sport gemacht, auch Zehnkampf gemacht und hatte dann einen ganz furchtbaren Unfall, bei dem er auch eine Kopfverletzung bekommen hat und hat auch ein Augenlicht dann, glaube ich, auf längere Sicht verloren. Ist dann in die USA gegangen, nach San Diego und ist auch der Schwungcoach. Also er hat dann, weil er natürlich seinen anderen Sport nicht mehr machen konnte, klingt jetzt auch wieder ein bisschen blöd und ungünstig für den Golfsport, aber was dann noch ging, war Golf. Ja. Nein, er hat sich dann wirklich dem Golfsport gewidmet und hat da innerhalb von kürzester Zeit sich auf ein Single-Handicap auch runtergespielt, mhm, und natürlich als Sportler einfach prinzipiell den Zugang sofort gehabt und hat auch seinen Sohn da jetzt rangebracht an den Golfsport und ist der Schwungtrainer. Also Stefan Schaufele zeichnet verantwortlich für die Karriere von seinem Sohn und ist da wohl auch wirklich, also hat da schon einen Masterplan und hat den dann nach oben gebracht. Das ist eine ziemlich beeindruckende Geschichte, finde ich.
Das ist eine beeindruckende Geschichte und es ist vor allen Dingen auch, wie er selbst sagt, nicht unbedingt ein Spaß, mit 23 noch ohne Turniersieg auf der PGA-Tour zu sein. Wir hören mal rein, was er im Interview erzählt hat.
Yeah, if you look at the 2011 graduates from high school or 2015 from, I mean, I guess most of them didn't go to college, but 2011 graduates from high school, you had Spieth, Thomas, Berger, you name it. Rahm is obviously extremely, he's even younger than I am, hate to say it. But yeah, I mean, our class has always been really strong, and I always joke with my buddies saying that, you know, it's not cool to be 23 on the PGA Tour anymore since everyone that's been 22, 23, 24, they're all winning. So I guess, you know, kudos to them for kind of pushing me along.
Da hat er aber auch die Gnade der späten Geburt. Bei ihm ist das eher die Bürde der späten Geburt, denn dass er in einem so illustren Kreis mit den Namen zusammen ist, die er da gesagt hat, Spieth, Rahm, um nur zwei zu nennen, das ist natürlich auch schon eine ganz, ganz herbe Konkurrenz.
Ja, das ist ja der Wahnsinn, was da auf die Tour geströmt ist und diese 2011er Abschlussklasse, also College, Highschool Abschlussklasse, natürlich ist natürlich mit Spieth und Thomas und Berger ist natürlich wirklich eine krasse Ansammlung, dass die es auch alle dann wirklich immer im Paket dann auf die Touren geschafft haben und vor allem auf die PGA Tour geschafft haben und alle sehr, sehr früh gewonnen haben, ist eine sehr besondere Geschichte und das ist wirklich in den letzten Jahren auf der PGA Tour so ein bisschen eingerissen, dass da halt du siehst, wie die Leistung auch eben der jungen Spieler einfach immer noch mehr anzieht, wie das Feld immer noch klarer zusammenrückt und wie die einfach schon richtig geschult von unten von den Colleges dann kommen und entsprechend in der Lage sind. Auch John Rahm, ich meine, schau ihn dir an, der hat da ja an der Arizona State bei Tim Mickelson, dem Bruder von Phil Mickelson, das Golfspielen quasi noch verfeinert. Ist ein Jahr auf Tour und gewinnt da jetzt erst auf der PGA Tour, jetzt hat er auf der European Tour ein hochdotiertes Turnier gewonnen. Wer weiß, was da als nächstes passiert. Es ist inzwischen einfach durchaus möglich, als junger Spieler da ganz nach vorne zu kommen, mhm, und die sind frisch, die sind unbeschwert, die haben keinerlei Respekt mehr vor irgendwelchen gestandenen Golfgrößen, so wie wir früher praktisch, wenn Tiger Woods auf den Platz kam, ja schon irgendwie in Ehrfurcht erstarrt ist. Und insofern ist das der Grundstock dafür, dass du diese ganzen First-Time-Winner hast, die, ja, also das ist der vierte Rookie-Gewinner in dieser PGA-Tour-Saison und das ist möglicherweise noch nicht mal der letzte. Und es ist aber auch abzusehen, weil er hat sich, ich meine, er fällt ja auf mit seinem Namen und sowieso, mhm, mit seinem deutsch klingenden Namen und er hat sich einfach wirklich gut platziert, immer wieder gut platziert. Du siehst ihn immer wieder unter den Top 20 auftauchen und bei Xander Schaufele, bleiben wir mal bei der deutschen Aussprache, ist es so, dass er ja wahnsinnig auf sich aufmerksam gemacht hat, also zumindest ist mir das sehr aufgefallen und sicher vielen anderen auch, dass er den fünften Platz bei der US Open erreicht hat. Das war ja eine Riesensache und wirklich ein ganz tolles Statement. Mhm. Hallo Leute, ich kann einen fünften Platz bei einem Major erreichen.
Und das hat ihm unheimlich viel Selbstvertrauen gegeben, wie er auch selbst gesagt hat.
Yeah, for sure. The US Open was a huge moment in my career. It was, you know, one of the biggest stages, and for me to kind of be calm and collected throughout the week and just kind of hang on and come in tied fifth was huge for me mentally. So it kind of gave me the confidence and allowed me to play and win this week.
Und dieser Sieg bringt ihm natürlich erstmal die PGA Tour Karte. Er bringt ihm aber auch das, was er natürlich in dieser Saison dann noch anpeilt, nämlich die Qualifikation für die Finalturniere der FedEx Cup Serie. Und auch dazu hat er sich geäußert.
Yeah, I mean, besides winning, obviously, Eastlake FedEx Cup Playoffs are the main goal for most of the guys out here, I'm assuming. And everyone that knows me knows I'm a late bloomer. So to jump into the top 30 in this fashion is something special for me.
Ja, Platz 27 momentan im FedEx Cup. 67 Plätze ging's für ihn nach oben durch diesen ersten Sieg. Und ja, eine tolle Sache für ihn und, wie er selber auch sagt, ein wahr gewordener Traum.
Yeah, it's slowly sinking in. I had a couple minutes to myself in the locker room, but it's just been an incredible feeling and it's honestly just a dream come true.
Ja, das kann er dann noch ein bisschen weiter einsinken lassen in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall der Sieg, der ist ihm nicht mehr zu nehmen. Zwei Plätze auf der Schlussrunde noch nach oben gekommen und damit auf Platz 1 am Ende gelegen. Aus der Führung gefallen, Sebastian Munoz, geteilter Dritter am Ende geworden. Ein Kolumbianer, den man auch jetzt nicht so sehr auf dem Zettel hatte vor diesem Turnier, der sich aber 3 Runden lang hervorragend behauptet hat, vor allen Dingen natürlich die 61 zum Start.
Ja, das war natürlich ein Knaller und man muss ja dabei immer auch sagen, dass das, was ihn da wirklich getragen hat, seine Putt-Statistik oder überhaupt sein Putting war. Er hat ja unglaubliche 143 Fuß Putt gemacht am Donnerstag, am Freitag waren es dann noch 126, am Samstag waren es immer noch 125. Das sind richtig, richtig gute Werte, das heißt, da hat er richtig lange Dinger wirklich reingebracht. Und am Sonntag waren das gerade noch 32. Sein längster verwirklichter Putt am Sonntag war aus 3 Fuß, also ein Meter Putt. Mhm. Der hat da so nichts reingekriegt, was irgendwie weiter weg war. Und da hat natürlich selbst auch gesagt, das war so ein krasser Unterschied. Und er hat einfach seinen Rhythmus überhaupt nicht gefunden und war dann auch zu schnell und zu hastig und wenn du dann auch so natürlich in Führung liegst erstmal und dann besonders willst und auf einmal gar nicht mehr so locker entspannt bist, sondern sagst, oh, jetzt muss das aber laufen und ich kann das Turnier gewinnen, und wenn dann natürlich dein Schwung dadurch beeinträchtigt wird, weil du, wie gesagt, die Geschwindigkeit dann veränderst und den Rhythmus verlierst, ist das ja auch schon furchtbar. Und wenn dann das Putten auch noch nicht klappt, dann kannst du es einfach gleich vergessen.
Und das konnte er dann am Ende nicht, weil es dann letztlich ja geteilter dritter Platz für ihn dann eine schöne Sache war. Aber eben diese letzte Runde, die hat es ihm dann ein bisschen verhagelt. Da hätte durchaus mehr noch drin sein können. Er wird sicherlich daraus lernen. Alex Chaker, für den ging es am Ende auf einen geteilten 9. Platz. 23 Plätze nochmal nach oben, dank einer 64 auf der Schlussrunde, auf der er eigentlich fast, ja, jedes Grün traf, 77,78% Greens in Regulation getroffen. Aber das ist auch ein Wert, der ihm ja in der Woche vorher nicht gelungen war. Und die Driving Accuracy auf der letzten Runde, 93%.
Das ist mal eine richtige Marke. Also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen bei ihm. Der Week Average, also schon allein von dieser Woche, die ja gut gelaufen ist, ist bei 76. Also da kannst du ja ausrechnen, wie dann die vorigen Tage waren. Er hat da wirklich einen ganz, ganz tollen Sonntag rausgehauen und ist ja auch bogeyfrei geblieben. Mhm. Die 64 klingt ein bisschen spektakulärer, als sie eigentlich ist, weil wir natürlich kurz anfügen müssen, vielleicht zum Verständnis, dass es ein paar 70 Platz war. 64 ist ja sonst, also bei einem paar 72 wäre es dann minus 8, das ist dann noch spektakulärer, aber auch die minus 6 und wie gesagt, bogeyfrei ist einfach eine richtig gute Leistung von ihm, und auch, dass er wirklich alle Aspekte des Spiels da so im Griff hatte und super gut gedrived hat, bringt natürlich auch Selbstvertrauen, und das braucht Alex Chaker, weil er wirklich tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, auch um die Tourkarte natürlich kämpft, und da ist so ein 9. Platz dann auch schon mal richtig viel wert.
Und da hoffen wir natürlich, dass er dann weiter ja in diesem Stile fortführen kann und fortsetzt, was er da angefangen hat. Denn so ein Momentum, das sollte er nach Möglichkeit natürlich ausnutzen, um dann eben weitere Punkte zu schaffen für die Tourkarte, die er braucht. Wir gucken mal kurz auf sein Ranking im FedEx Cup. Da kann er sich nämlich gerne noch ein bisschen verbessern. 138. ist er momentan. Bisschen wäre schon schön, wenn es da noch nach oben ginge.
Ja, da muss er noch ein bisschen zulegen, wenn er wirklich die Finalturniere spielen möchte, die ja dann sukzessive runter reduziert werden vom Teilnehmerfeld. Sprich, das erste hat er sicher noch eine Chance zu erreichen, aber die Folgeturniere, wenn es dann zweistellige Teilnehmerfelder werden, da muss er sich noch deutlich verbessern. Also das ist der erste Schritt ist immer schon mal das erste Finalturnier zu erreichen. Und da eben wichtige Punkte zu sammeln, und dann muss man schauen, wie es weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mal ein Zeichen von Alex Chaker, dass er da ist, dass er gut in Form ist, dass er sein Spiel im Griff hat, und war eine tolle Schlussrunde.
Ja, und darauf baut er hoffentlich auf. Phil Mickelson geteilter 20. zusammen mit Patrick Reed. Also die landen auf diesem Platz. Und wir schauen gleich nochmal zu der Ladies European Tour rüber, denn dort hat sich auch einiges getan. Geschichtsträchtiges nämlich, eine 14-Jährige, die jüngste Siegerin aller Zeiten auf der Ladies European Tour. Jetzt kann man sagen, so oft spielen die ja auch gar nicht, von daher ist das vielleicht gar nicht so bemerkenswert, aber doch, dieser Sieg war bemerkenswert, und wir gucken gleich drauf.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus bei den Damen angelangt, schauen auf die Ladies European Tour in den Phoenix Gold Golf and Country Club in Thailand. Ladies European Thailand Championship, so der Name des Turniers, und die Turniersiegerin war eine Lokalmatadorin, Ataya Titikul. 14 Jahre alt ist sie erst, sie hat sich das Turnier gesichert vor Anna Mendes und Whitney Hillier. Aus Neuseeland. Desiree, starker Auftritt von einer 14-Jährigen.
Ja, das ist natürlich also wirklich eine Ansage. Ist jetzt die jüngste Gewinnerin auf der LET natürlich. 14 hatten wir tatsächlich noch nicht. Und das bleibt jetzt spannend zu beobachten. Also du kannst auch nach diesem Turnier ganz klar sagen, das ist natürlich ein Megapotenzial, was die da hat. Also die hat da wirklich jetzt mal eine ganz klare Marke gesetzt. Hat den Rekord von Lydia Ko damit auch pulverisiert. Die war 2013, war sie 15 Jahre alt und ein paar Monate und war damals die jüngste Spielerin auf der LET. Und ich meine, Lydia Ko hat ja diverse jüngste Rekorde aufgestellt, also sprich jüngste Spielerin, die 2 Majors gewonnen hat, die Nummer 1 wurde auf der Welt, die natürlich die olympische Silbermedaille gewonnen hat. Gut, klar, die war vorher auch nicht da. Und insofern bleibt es spannend zu beobachten, ob diese thailändische Jungstar-Spielerin, die ja wirklich jetzt ganz, ganz toll gespielt hat, und die erst letztes Jahr überhaupt ein Scratch-Handicap erspielt hat, also das ist klar, die ist natürlich wirklich noch ganz, ganz, ganz frisch, ob die jetzt so weitermachen kann, ob die diesen Lauf jetzt weiterziehen kann und tatsächlich so ein Jungstar-Karriere Aufbau hinkriegt oder ob da womöglich Einbrüche kommen. Also das ist bei ihr auch nicht irgendwie familiär bedingt. Also die spielen da kein Golf. Sie hat gesagt, als ich 6 Jahre alt war, hat mein Vater gesagt, hey, mach doch mal Sport, und hat halt gesagt, Mai, mach halt Tennis oder Golf, weil das schaust du ja immer im Fernsehen und findest ja cool. Und dann hat sie sich offensichtlich für Golf entschlossen.
Keine so schlechte Wahl offensichtlich, denn es hat ja, wie gesagt, mit 14 jetzt schon zum ersten größeren Turniersieg gereicht. Aber aus deutscher Sicht ist das Turnier in Thailand auch recht positiv ausgegangen. Letizia Ras-Anderithan nämlich geteilte 4. geworden.
Ja, tolle Platzierung. Eine sehr, sehr gute Schlussrunde gespielt. Sie hat eine 67er Schlussrunde gespielt. Im Vergleich übrigens zu einer 72 von Titikul, die das aber halt auch nicht mehr gebraucht hat. Die war halt vorher schon entsprechende Schläge voraus. Sehr, sehr guter Platz von Letizia Ras-Anderithan, aber auch natürlich von unseren anderen deutschen Spielerinnen wirklich gute Ergebnisse. Olivia Cohen auf einem geteilten 14. Platz, aber dann schon satt im Plusbereich. Also der Gesamtscore war bei der Siegerin bei minus 5. Zweiter Platz minus 3 und dann geht's schon nach unten und da sind wir dann schon bei Olivia Cohen bei plus 3 insgesamt. Aber wir haben natürlich auch noch andere deutsche Spielerinnen dabei. Caroline Lampert auf einem geteilten 25. mit plus 5 insgesamt. Und Moment, jetzt muss ich scrollen. Ja, und dann haben wir leider noch einen Mistcut von Ann-Kathrin Lindner. Die ist nicht ins Wochenende gekommen, leider.
Leider hat's nicht gereicht, 103. am Ende geworden, 78er und 80er Runden, dann doch ein bisschen zu hoch auf einem Kurs, wo die Rundenergebnisse aber schon sehr hoch waren. Runden in den 60ern, echt die Ausnahme.
Ja, insofern ist diese Schlussrunde von Letizia Ras-Anderithan wirklich groß, nicht groß, aber sehr gut einzuordnen. Also die 67, da hat sie richtig einen rausgehauen. War das nicht sogar das beste Schlussrundenergebnis? Ich finde nämlich gerade weit
das
und breit kein besseres.
Das dürfte gewesen sein, ja.
Ja, ne, da gab's nur noch eine 68 von Parinda Fukan, einer anderen thailändischen Spielerin. Und ansonsten waren die meisten Damen da satt in den 70ern. Auch die zweitplatzierte Ana Menendez, die wahrscheinlich so ein bisschen ihren verpassten Chancen nachtrauert, hat eine 75 gespielt in der Schlussrunde. und hat sich so dann eben zwei Schläge hinter Titi Kull platziert und war, glaube ich, so ein bisschen traurig. Wobei, worüber sie definitiv nicht traurig sein sollte, ist, dass sie nämlich das Preisgeld der Erstplatzierten abgesahnt hat, weil Titi Kull natürlich kein Pro ist und damit 0 Euro rausgeht.
Und dann kann man auch mal für einen zweiten Platz auf der Ladies European Tour 45.000 Euro kassieren. Das ist dann auch schon mal für die Sportlerin eine tolle Sache. Das sind natürlich Preisgelder, bei denen man auf der LPGA Tour wahrscheinlich nur mitleidig lächeln würde. So zum Beispiel auch bei der Thornberry Creek LPGA Classic. Die fand auch an diesem Wochenende statt. Catherine Kirk, die Australierin, die hat sich durchgesetzt, hat 300.000 US-Dollar dafür bekommen. War am Ende die Siegerin mit einem Schlagvorsprung vor Ashley Buhai aus Südafrika, dritte Se-Jung Kim, einen weiteren Schlag zurück. Ja, die drei vorne, und da hätte im Prinzip, wenn das Turnier, viel Konjunktiv, nach dem Freitag zu Ende gewesen wäre, auch Sandra Gahl durchaus stehen können. Die hat mit einer 68 und einer 64 losgelegt, lag damit aussichtsreich vorne platziert, fiel dann am Wochenende aber leider auf den geteilten 20. zurück.
Ja, das ist so ein bisschen schade. Nein, es ist nicht nur ein bisschen schade, sehr schade, weil sie wirklich, also die 64 am Freitag war natürlich ganz toll. Da wurde auch sehr viel über sie berichtet, weil alle gesagt haben, oh, jetzt hier ein Schlag hinter der Führung, oh, jetzt geteilte Führung. Da war sie ganz mit vorne dabei. Das war eine ganz, ganz großartige Runde. Und dann die 72 am Samstag war schon nicht so berühmt, aber auch dann am Sonntag eben nur eine 71 war einfach zu wenig. Sie hat schon Birdies spielen können, aber gerade zum Beispiel am Sonntag hat sie halt 5 Birdies gespielt, aber auch 4 Bogies und sich damit halt den Score so ein bisschen verhagelt. Und das ist halt, ja, also ist schade, weil man ja gesehen hat, also ich meine, am Samstag hat die den Platz wirklich bogeyfrei gespielt, mit 8 Birdies einfach mal so diese 64 erreicht. Auch am ersten Tag war es ja schon schön, da war ein Bogey dabei. In der dritten Runde ist dann nicht viel passiert, da waren es dann irgendwie 2 Bogies, 2 Birdies, die sich ausgeglichen haben, aber dann halt die Schlussrunde auch nicht nochmal aufdrehen können. Das ist dann zu wenig auf der LPGA Tour und deswegen ist sie nur in Anführungszeichen auf einem geteilten 20. Platz, wobei wir ja schon froh sind, dass das mal eine Top-20-Platzierung wird, weil Sandra Gahl zum Teil auch verletzungsbedingt wirklich jetzt in letzter Zeit nicht so viel Möglichkeiten hatte, zu zeigen, dass sie richtig tolles Golf spielen kann.
Lief ja dem Ganzen doch eher ein bisschen hinterher. Caroline Masson auch am Start gewesen, am Ende geteilte 55. geworden, auch 2 Runden in den 60ern dabei gehabt, aber eben auch 2 knapp über der 70, und das reichte dann bei diesem sehr eng beieinander liegenden Feld eben für nicht mehr als den geteilten 55. Platz. Ja, also für sie dürfte es dann auch in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen nach oben gehen. Sandra Gahl wird hoffentlich dann dadurch sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen, dass sie es eben auch kann, dass sie es vielleicht nur einmal durchziehen muss und dann eben das Wochenende auch besser absolviert, als sie das jetzt getan hat und damit eben die Siegchancen oder die Chancen auf eine Top-10-Platzierung dann leider eingebüßt hat. Ja, das war nur Golf auf meinsportradio.de für heute. Wir sind natürlich in der nächsten Woche wieder da und wir werden den Golfsport weiter verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de. European Tour, PGA Tour, Ladies European Tour, LPGA Tour und alles, was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr bei uns hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Immer montags 19 Uhr im laufenden Programm und natürlich als Podcast on demand bei uns auf der Webseite oder bei iTunes zu beziehen. Und wenn ihr bei uns auf der Webseite seid, lasst uns doch gerne einen kleinen Kommentar da. Bewertet unsere Sendung, sagt uns, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, was wir vielleicht besser machen können, damit ihr noch lieber bei uns einschaltet, hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Desiree, danke.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.